Deutschlandfunk, Kultur heute.
Gleich zweimal beschäftigte sich der Komponist Christoph Willibald Gluck mit der Figur der Iphigenie aus der griechischen Mythologie. Beim Festival in Aix wurde daraus nun ein Opernmarathon, mehr dazu gleich. In Düsseldorf gab es beim Asphalt-Festival einen Abend über Verschwörungserzählungen und der neue Film von Yorgos Lanthimos kommt heute ins Kino. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Bis November ist Carola Lenz noch Präsidentin des Goethe-Instituts. 4 Jahre lang stand sie dann an der Spitze der Institution, die 1951 mit dem Ziel gegründet worden war, nicht nur die deutsche Sprache ins Ausland zu bringen, sondern dort auch ein demokratisches Deutschland zu repräsentieren. Zuletzt waren die Zeiten allerdings etwas unruhig, weil das Goethe-Institut ankündigte, eine beachtliche Zahl an Häusern im Ausland zu schließen, unter anderem in Frankreich und Italien. Wer also die Nachfolge von Carola Lenz antritt, der muss auch diesen Transformationsprozess mittragen. Heute wurde die Personalie bekannt gegeben. Gesche Just, Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, wird neue Präsidentin des Goethe-Instituts ab Herbst 2024. Darüber kann ich mit unserem Kulturkorrespondenten in Berlin, Wladimir Balzer, sprechen. Herr Balzer, im Goethe-Institut ist Gesche Just keine Unbekannte, aber darüber hinaus vielleicht schon. Wer ist diese Frau?
49 Jahre alt, jemand, der wissenschaftlich sehr aktiv ist, der aber auch politisch sehr aktiv war zumindest. Sie ist Designprofessorin an der Universität der Künste in Berlin, Expertin für Digitalisierung, forscht im Bereich digitaler Alltag, hat eine Passion für digitale Bildung und ist Leiterin des Design Research Lab an der UdK in Berlin. Da geht es um Mensch-Maschine-Interaktion, da geht es um Wearables, also um digitale Geräte, die unseren Alltag bestimmen und verändern, um Digitalität im Alltag. Insgesamt 20 Forscher sind dort aktiv. Und politisch war sie auch immer. Sie ist Sozialdemokratin, Mitglied der SPD, ruhendes Mitglied, wie sie mir gegenüber betont hat, und in keinem Gremium aktiv. Aber sie hatte vor über 10 Jahren zumindest politische Ambitionen an der Seite des damaligen Kanzlerkandidaten der SPD, Peer Steinbrück, der sie ins Schattenkabinett berief und sie dann auch als Beraterin bei sich haben wollte bei netzpolitischen Themen. Später wurde sie Beraterin der Bundesregierung in Zeiten der Großen Koalition unter Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel bei der SPD. Da war sie so eine Art Internetbotschafterin des Landes. Das war so im EU-Zusammenhang ein Projekt. Da gab es auch Debatten darum, warum sie trotz ihres Ehrenamts eine hohe Aufwandsentschädigung bekam. Das hat damals auch das aus Medienrecherchen nach sich gezogen. Aber das ist alles Vergangenheit. In der Wirtschaft war sie auch aktiv. Sie war im Aufsichtsrat von SAP und der ING DiBa. Aber wie gesagt, das ist alles vorbei. Sie konzentriert sich jetzt ganz auf ihre Forschung, sagt sie, und jetzt auch auf das Goethe-Institut.
Die Wahl war diesmal ein bisschen anders als sonst. Was genau ist passiert?
Ja, zum ersten Mal gab es mehrere Kandidaten. Man glaubt es gar nicht. In der jahrzehntelangen Geschichte des Goethe-Instituts gab es dann immer eigentlich nur einen Kandidaten, meistens ja einen Mann oder eine Kandidatin, die dann Präsident, Präsidentin wurde. Diesmal zum ersten Mal mehrere, also eine fast schon wahlkampfartige Situation, eine Konkurrenzsituation. Das musste dann gewählt werden von einem extra eingerichteten Zuwahlausschuss. Und das ist dann geschehen mit Gesche Just. Da gab es sicherlich auch Gespräche und Debatten im Hintergrund. Und aber wie gesagt, erst ab November, dann tritt sie wirklich ihr Amt an. Bis dahin ist Carola Lenz Präsidentin.
Ich habe diesen Transformationsprozess vorhin schon mal erwähnt, auch die Schließung von anderen Häusern im Ausland. Was kommt denn jetzt auf Sie zu?
2 große Themen. Zum einen der Spardruck natürlich und die internationalen Herausforderungen durch den Aufstieg von Populisten und durch auch Kriege und Gewalt. Thema Geld, wichtig. Die Schließungen, die haben Sie schon erwähnt, der Personalabbau, die Umschichtung von Mitteln, das sind ja ungefähr 10% des Gesamtetats, die da umgeschichtet werden müssen. Es gibt ein paar schlanke neue Öffnungen, aber ansonsten auch viele Schließungen. Und ihr werden vielleicht ein bisschen noch mehr als die Vorgängerin Carola Lenz eine gute Drähte in die Politik, klar durch diese SPD-Anbindung auch nachgesagt, eine stärkere politische Durchschlagskraft. Und natürlich, ja, das Thema jetzt im Haushaltsstreit, wie das mit den Einsparungen weitergeht. Das Auswärtige Amt, wichtigster Träger des Goethe-Instituts, muss ja besonders bluten. Und Gesche Just sagte mir gegenüber diesen wichtigen Satz.
Jetzt sind wir so gerade on the edge. Die MitarbeiterInnen tragen das alle noch motiviert mit, aber weitere Sparrunden wären wirklich, wirklich fatal, weil man dann immer auch die Glaubwürdigkeit verliert.
Und dann habe ich Sie gefragt nach diesen wichtigen Herausforderungen in Zeiten der Bedrohungen für Demokratie und vielfältige Gesellschaften. Und da hat sie dieses, wie ich finde, beeindruckende gesagt.
Ich bin in so einem Glauben aufgewachsen, dass die Demokratie gesetzt ist und auch weltweit das erstrebenswerteste politische System ist und dass eigentlich früher oder später doch alle Regime quasi zu einer demokratischen Kultur kommen müssten. Und das ist einfach überhaupt nicht der Fall. Und das war irgendwann auch für mich so in den letzten Jahren so ein Aufwachmoment, weil es wirklich darum geht, durch Kunst, Kultur und Spracharbeit auch unsere Vorstellung von Demokratie, von einer offenen Gesellschaft, von Diversität, von Meinungsfreiheit quasi mitzuerzählen und dafür so sanft zu werben. Und man spricht ja auch so ein bisschen von Soft Power, ne? Dass es das eben auch eine Kraft entfalten kann, nicht nur für Verständnis wirbt, sondern eben auch Menschen anzieht, sich auf unsere Werte auch einzulassen, sie zu verstehen, vielleicht auch zu uns zu kommen, hier zu studieren, hier vielleicht eben auch zu arbeiten. Das ist, glaube ich, so eine große Kraft, die wir als deutsches Kulturinstitut haben, aber auch in der Europäischen Allianz haben und aufbauen müssen.
Ja, soweit Gesche Just.
Gesche Just wird die nächste Präsidentin des Goethe-Instituts. Wladimir Balzer hat heute Nachmittag mit ihr gesprochen. Vielen Dank. Der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos hat mit Filmen angefangen, die man in die Schublade Autorenkino stecken könnte und die vielleicht den roten Faden haben, dass die Protagonisten darin immer entweder ihren eigenen Begierden ausgeliefert sind oder denen anderer. Über die Jahre wurde Lanthimos immer bekannter und erfolgreicher. Mittlerweile ist er im großen Kino angekommen, obwohl er eigentlich immer noch wirklich schräge Filme macht. Sein neuester kommt heute ins Kino, Kinds of Kindness, was unzureichend übersetzt Arten von Freundlichkeit heißt. Freundlichkeiten, die zum Beispiel so passieren, wenn zwei Pärchen abends zusammen kochen und am Tisch sitzen.
Sollen wir nach oben ins Schlafzimmer gehen?
Ich glaube, wir sollten heute lieber nicht ins Schlafzimmer gehen.
Wie, was ficken wir dann auf dem Tisch? Komm, Daniel, das wäre schräg.
Wir sollten lieber bald aufbrechen. Liz, du musst müde sein und ich muss früh raus. Aber alles war wunderbar heute Abend.
Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Was ist mit diesem etwas rätselhaften Titel Kinds of Kindness eigentlich gemeint?
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, Yorgos Lanthimos ist ja der Regisseur der, kann man sagen, deformierten, schiefen, seltsamen Welten. Und insofern muss man gleich verraten, ist dieser Titel gemein, beziehungsweise ist wirklich sarkastisch zu verstehen, weil in Kinds of Kindness, da geht es mitnichten um Freundlichkeit. Also der Film besteht aus 3 Episoden und in allen 3 spielen dieselben Schauspieler mit. Und in allen 3 geht es um Menschen, die nach Zugehörigkeit suchen und die sich dafür in absurden Szenarien oder Konstellationen einrichten. Und in der ersten Episode, da spielt der Schauspieler Jesse Plemons, ein junger Nachwuchsstar, muss man sagen, der spielt einen Angestellten, der von seinem Chef, dargestellt von Willem Dafoe, sein gesamtes Leben vorgeschrieben bekommt. Also, wann er aufsteht, wann er zu Bett geht, was er isst, was er trinkt, anzieht, wann er Sex hat. Und als diese Vorgaben dann immer verrückter werden, da versucht er zu rebellieren. Und in der 2. Episode, aus der wir gerade den Ausschnitt gehört haben, da spielt Jesse Plemons einen Mann, dessen Frau, gespielt von Emma Stone, auf See verschollen war. Und die kommt plötzlich wieder zurück, die taucht wieder auf. Aber er ist davon überzeugt, dass sie eine andere ist, dass sie ausgetauscht wurde. Und sie ist zum Beispiel auch sexuell sehr offensiv, wie man da in diesem Ausschnitt eben gehört hat. Und das ist natürlich für ihn sehr unheimlich und für uns auch, weil alle einander entfremdet sind. Und in der 3. Episode, da spielen Emma Stone und Jesse Plemons 2 Sektenmitglieder, die eine Heilsbringerin suchen. Und dafür stellen sie auch sehr verrückte Dinge an. Also es ist wieder eine ziemlich seltsame, schiefe Welt, die Yorgos Lanthimos jetzt hier in Kinds of Kindness entwirft.
Aber wie setzt er diese schiefe oder deformierte Welt, wie Sie gesagt haben, ins Bild?
Das ist das eigentlich Interessante, weil Yorgos Lanthimos ja immer eine ganz spezifische Ästhetik für jede neue Welt seiner Filme findet. Also in diesem Film sind die Bilder in allen 3 Episoden bewusst steril gehalten. Und was hier entsteht, kann man sagen, ist eine visuelle Etüde der Entfremdung. Denn diese Bilder, die formen sich, man kann sagen, zu einer Glocke, zu einer amerikanischen Druckkammer. Und man hat das Gefühl, dass in dieser Druckkammer langsam die Luft ausgeht. Also in den Wohnungen, in den Häusern und Büros dieses Films, da herrscht eisige Stille. Das Licht ist überall gleich. Egal, ob sich die Figuren jetzt in cool designten Villen aufhalten oder über Supermarktparkplätze laufen. Und diese Ästhetik, die ist eben zugleich faszinierend und zugleich unglaublich beklemmend.
Emma Stone, Margaret Qualley und William Dafoe, die kennt man noch aus dem letzten Film Poor Things von Lanthimos, der ist auch noch gar nicht lange her. Jesse Plemons, der spielt zum ersten Mal mit. Passt er da rein in diese Riege?
Ja, man muss ja sagen, die anderen sind ja im Grunde, also Emma Stone und Willem Dafoe zumindest, sind ja etablierte Stars. Aber man kann echt sagen, die Sensation des Films, die ist Jesse Plemons. Man kennt ihn unter anderem aus der Serie Fargo. Da hat er einen Metzger gespielt, der eine Leiche beseitigt, indem er sie durch den Fleischwolf dreht. Oder auch aus der Serie Breaking Bad, da spielt er einen abgebrühten Drogenkocher. Und Jesse Plemons, der sieht eben ja aus wie ein Landei aus Texas oder wie so ein ehemaliger Highschool-Footballspieler, den man dann auf dem Klassentreffen wieder trifft. Also seine Figuren wirken auf den ersten Blick immer harmlos, manchmal ein bisschen tump, aber dann zeigen sie plötzlich einen Abgrund, also einen Abgrund von Gewalt, von Aggression. Und diese unheimliche Unberechenbarkeit, die haben eben auch seine drei Rollen in Kinds of Kindness. Und für mich sind es die Auftritte von Jesse Plemons, die diesen Film wirklich letztlich sehenswert machen.
Jetzt würde ich aber doch noch ganz gerne wissen, ob der Film tatsächlich sehenswert ist oder eher nicht.
Ja, Sie haben zwar eine leise Zurückhaltung bemerkt. Also um es klar zu sagen, Kinds of Kindness ist nicht Landemos stärkster Film. Also er hat zum Beispiel nicht die Verfremdungskraft von The Lobster, wo ja Singles für ihr Single-Dasein bestraft werden. Oder die Figuren haben nicht die Tiefe von The Favourite mit Olivia Colman als englische Königin. Oder auch eben nicht die Wucht der, kann man sagen, abgefahrenen feministischen Fantasie Poor Things mit Emma Stone, für die sie den Oscar bekommen hat. Aber der Film ist wirklich eine Etüde. Die drei Episoden sind absurde Versuchsanordnungen, fantastisch gespielte Vignetten. Und Kinds of Kindness ist jetzt nicht ja der Riesenwurf, aber unbedingt sehenswert finde ich, allein schon wegen der Schauspieler.
Katja Nikodemus über Kinds of Kindness, den neuen Film von Yorgos Lanthimos, ab heute im Kino. Die Figur der Iphigenie aus der griechischen Mythologie hat Maler, Dichter und Komponisten beschäftigt und übrigens auch Lanthimos, der sich mit dem Stoff beschäftigt hat. Damit Iphigenies Vater Agamemnon mit dem Schiff weiter nach Troja fahren kann, soll er seine Tochter opfern. So wollen es die Götter. Und weil Iphigenie ihr Schicksal annimmt, wird sie am Ende doch gerettet. Das ist, kurz umrissen, die Geschichte von Christoph Willibald Glucks Oper Iphigenie in Aulis, die 1774 in Paris uraufgeführt wurde. 5 Jahre später präsentierte Gluck den Parisern Iphigenie auf Tauris, in der das Familiendrama dann nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Iphigenies Mutter Clytemnestra tötet ihren Mann Agamemnon, Sohn Orest, Iphigenies Bruder, bringt daraufhin die Mutter um und Schwester Elektra spielt darin auch eine nicht unwichtige Rolle. Beim Aix-en-Provence-Festival hat der russische Theaterregisseur Dmitri Tschernjakow jetzt beide Opern zu einem sehr langen Abend verschmolzen. Gestern Abend war die Premiere und unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs war dabei. Ich habe ihn gefragt, ob ein doppelter Gluck auch doppeltes Glück war.
Also szenisch aus meiner Sicht nicht. Das Erstaunliche für mich war, dass Tschernjakow hier wirklich eine sehr simple Nacherzählung bietet. Nacherzählung mit ein paar ganz kleinen Varianten. Es gibt gerade in der Aulis Iphigenie zwei Kinder. Da tauchen Elektra und Orest auf, die so ein bisschen durch die Szenerie wuseln. Und eine der Hauptregieideen ist, dass diese Iphigenie auch erlebt, ja, wie sie von der Familie geopfert wird. Da ist sie aber nur Zuschauerin. Also das ist so eine Idee einer Traumatisierung für später, sagen wir mal, die da entsteht. Das sind so Elemente, die bei Tschernjakow häufig vorkommen, dass er eben eine Familiengeschichte vom Hier und Heute erzählt, gerade bei mythologischen Stoffen. Die Schwierigkeit für mich ist nur, dass das über diese zwei abendfüllenden Opern hinweg eigentlich nicht trägt. Wir haben ein Bühnenbild mit lauter Streben. Dahinter ist eigentlich keine wirkliche Welt oder zumindest nur eine kleine Welt, nämlich am Anfang zwei Betten und ein paar Sitzgelegenheiten und später dann, wenn wir auf Tauris sind, ist das Ganze regelrecht entkernt und es gibt eigentlich nur diese Streben, die immer neu beleuchtet werden, die aber übrigens auch zum Teil den Blick auf die Protagonisten versperren ein bisschen, beziehungsweise auf deren Mimik, und das Ganze zieht sich auch, was die Personenführung betrifft, doch arg dahin.
Die Iphigenie wird von der amerikanischen Sopranistin Corinne Winters gesungen, die eigentlich keine Spezialistin ist für Opern im 18. Jahrhundert und außerdem einen sehr langen Abend hatte. Hat Sie das überzeugt, Herr Fuchs?
Das war wirklich toll. Also die hat alles, was es für diese beiden Partien braucht. Das sind ganz zarte, feine Schmerzens- und Sehnsuchtstöne. Das ist aber auch Wut an der passenden Stelle. Corinne Winters war der absolute Star des Abends. Das ist tatsächlich insgesamt eine sehr gute Besetzung. Da kann man nur Véronique Jean noch nennen, etwa als Clytemnestre. Clytemnestra kennen wir sie. Das sind ja alles natürlich die französischen Namen. Oder auch der Oreste von Florian Sompey. Sängerisch kommt man voll auf die Kosten, finde ich, auch was das Orchester betrifft, zum Teilen zumindest. Emmanuel Aim mit ihrem Le Concert d'Astrée, mit ihrem eigenen Ensemble, die machen diese beiden Opern hier. Der Chor ist auch dabei von Emmanuel Aim. Das ist immer wieder mit sehr schönen Momenten, die entstehen, tollen Effekten, Einzelaspekten, die man da positiv bewerten kann und muss. Als Ganzes ist es dann doch auch ein bisschen zu monochrom, finde ich, und zu eindimensional dirigiert. Also ich sah Mark Minkowski im Publikum sitzen, wenn man daran denkt, wie er gerade die taurische Iphigenie mal gemacht hat, wie wild und eben wirklich gluckmäßig, also sprich neu und revolutionär das klang, war mir das auch ein bisschen insgesamt zu eintönig, zu wenig farbig.
Das Festival ist dieses Jahr unter besonderen Vorzeichen gestartet. Ist schon klar, wie das Festival weitergeht, weil ja doch einiges eingespart werden muss.
Also Intendant Pierre Audi, er hat schon aus dem Vollen geschöpft in den letzten Jahren und auch dieses Mal. Es kommen jetzt wirklich, es gibt eine Schlagzahl von Premieren. Heute Klaus Gut mit einer Rameau-Rekonstruktion. Barry Kosky, William Kentridge tauchen etwa noch auf. Pierre Audi selber inszeniert auch. Und es gibt ein paar Finanzprobleme. Das bedeutet, dass in den nächsten Jahren die Premieren reduziert werden. Man hat ja auch ein üppiges Programm mit Konzertanten, Opern und Konzerten. Also da könnte es auch Einschnitte geben. Und wir dürfen natürlich nicht ganz vergessen, dass unklar ist, wie es mit den Wahlen weitergeht, mit der französischen Politik. Und das hängt natürlich auch mit der Kulturpolitik eng zusammen. Aix ist ein Prestige- und ein Hochglanzfestival, das auch viele Subventionen bekommt. Aber da ist in diesen Zeiten alles, glaube ich, ein bisschen unsicher.
Iphigenie in Aulis und auf Tauris, ein Opernmarathon in Aix-en-Provence, den unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs gesehen hat. Und Musik hätten wir auch gerne gespielt, aber das Festival hat uns leider nichts zur Verfügung gestellt. Aix hat das bessere Wetter, aber Düsseldorf ist in diesen Tagen auch eine Reise für Festivalbesucher wert. Seit gestern läuft dort die 12. Ausgabe des Asphalt-Festivals, 19 Tage lang mit 46 Veranstaltungen. Den Auftakt machte gestern eine theatrale Verschwörungserzählung des Theaterkollektivs Pierre Vert mit dem schönen Titel Schafsehen ohne R. Anschließend hielt die israelisch-französische Soziologin Eva Illouz den Eröffnungsvortrag zum Thema Der 7. Oktober und die Grenzen der Kritik. Dorothea Markus war für uns dabei.
Mit einem Fahrstuhl werden die Zuschauer in den Keller transportiert. Hier findet der Fachtag über Verschwörungserzählungen statt, mit einem Vortrag über die rechtsextreme, neureligiöse, russisch-völkische und antisemitische Anastasia-Bewegung, esoterische Ökogemeinschaften, die auf Landsitzen Biogemüse anbauen, Putin verehren, den deutschen Staat verachten. Die Bewegung gibt es tatsächlich seit Ende der 1970er Jahre. Eine vermeintliche Zuschauerin will eine Frage stellen.
Fragen sind an diesem Zeitpunkt ja noch nicht vorgesehen.
Wissen Sie, es geht um meinen Bruder und dem Hof zur hellen Sonne, dem Bauernhof, da ist mein Bruder verloren gegangen.
Die Ich-Erzählerin Johanna, anrührend, lebensnah und leicht naiv gespielt von Schauspielerin Anna Magdalena Beetz, ist verzweifelt. Gerade noch waren die politischen Differenzen mit ihrem Bruder auf der Ebene von, sagen wir mal, Annalena Baerbock und Sarah Wagenknecht.
Ja, wo ist er denn hinter linker Pazifismus? Hä? Du warst doch mal bei der Antifa. Was geht uns das an, wenn Putin Nazis in der Ukraine angreift?
Es gibt keine Nazis in der Ukraine.
Du musst mir doch nicht erzählen, dass es nicht einen einzigen Nazi in der Ukraine.
Doch nun ist Sebastian, gespielt von Jonathan Schimmer, abgedriftet ins Reich der Verschwörungstheorien. Kein Gespräch mehr möglich. Im Stück Schafsehen von Juliane Hendes macht sich Johanna nun auf die Suche nach ihm. Das Düsseldorfer Publikum folgt ihr dabei durch die Räume des riesigen ehemaligen Elektrogeschäfts 34 Ost.
Liebe das Land, das dich ernährt, das deine Früchte trägt.
Wir sehen eine fröhliche Hofgemeinschaft in nostalgisch biederen Landgewändern. Sie bestellen in einer Halle einen riesigen Erdacker. Singend kehren sie danach in der gemütlichen Landküche ein. Doch immer wieder kippt die Idylle ins staatsfeindliche, ausgrenzende, gewaltvolle. Schön entlarvend ist es, wie ernsthaft hier die Anziehungskraft eines Milieus ausgelotet wird, das Deutschland immer mehr spaltet. Und doch stellt sich der Zuschauer immer wieder die Frage, wo liegen die Grenzen? Was kann sich eine Demokratie leisten, zuzulassen?
Je länger ich auf diesem Hof bin, desto verunsicherter werde ich. Jeder soll entscheiden dürfen.
Emotional lässt uns die Hauptfigur ihre Konflikte mitempfinden und wird so zur Symbolfigur einer gesellschaftlichen Gegenwartskrise. Das wirkt ästhetisch zuweilen etwas eindimensional und doch führt das Ensemble Pierre Vert sehr eindringlich vor, wie fließend die einzigen Grenzen geworden sind. Zwischen alternativem Landleben und antisemitischem Sektierertum, Skepsis und Gewaltbereitschaft, Wahrheit und Lüge und enden mit einem pathetischen Plädoyer für mehr Abweichungsduldung, Ambiguitätstoleranz.
Dieser Hof hier, ja, das ist eine Pforte, ein Übergang von dem, was unsere Gesellschaft aushält, aushalten muss, zu dem, was eben nicht mehr geht, weil es unsere Grundsätze angreift. Gut, es muss jetzt in Ordnung sein, dass diese Menschen hier irgendwie ein Leben suchen und finden, das anders funktioniert als das Leben in der Düsseldorfer Innenstadt.
Und dazu passte doch erstaunlich gut der anschließende Vortrag der israelischen Soziologin Eva Illus. Spannend und man muss sagen, auch mutig war es, wie Illus die Ursache für die schablonenhaften, radikalisierten Anti-Israel-Proteste in der Kunstwelt, in der Denkschule der französischen Poststrukturalisten ausmachte. Dort treten die Analyse struktureller Phänomene allzu oft an die Stelle von historischer Genauigkeit, moralgetränkte Gewissheit an die Stelle von Wahrheitssuche.
I hope you will not mind me too much for having done here what artists are supposed to do.
Ich hoffe, dass Sie mir nicht zu sehr übel nehmen, dass ich hier getan habe, was von Künstlern erwartet wird, eine Meinung zu hinterfragen, die so mechanisch geworden ist, dass sie ein Doxa geworden ist, abgeleitet von Orthodoxie. Antidoxien sollten uns leiten, unseren Intellekt und unser künstlerisches Tun, gegenüber den Orthodoxien, die aufgetaucht sind im universitären und künstlerischen Feld.
That have emerged in the academic and artistic field.
Präzise, kluge und provokante Worte, die an einer Berliner Universität womöglich nicht ganz so störungsfrei hätten ausgesprochen werden können, wie bei diesem kleinen, aber umso spannenderen Düsseldorfer Kunstfestival.
10 Milliarden, das war Dorothea Markus, Entschuldigung, vom Asphaltfestival in Düsseldorf. 10 Milliarden Euro jetzt aber hat der deutsche Buchmarkt 2023 umgesetzt. Ein Umsatzplus von 2,8% im Vergleich zum Vorjahr. Details jetzt in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Klingt nicht viel, aber im letzten Jahr, da waren es noch 1,9%, also im Vergleichsjahr 2022. Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Peter Kraus vom Kleff, hat das heute in Frankfurt mitgeteilt. Denn das Wachstum sei ja nicht selbstverständlich angesichts des allgemein schwächelnden Konsums und hoher Kostensteigerungen. Thomas Koch, der Pressesprecher des Börsenvereins, sagte uns zur Umsatzentwicklung:
Im Vergleich zum Vorjahr konnten sowohl der Sortimentsbuchhandel als auch der Internetbuchhandel 2023 Umsätze dazugewinnen. Im Langzeitvergleich zeigt sich aber, dass gerade die Pandemie und die Digitalisierung dem Online-Buchhandel einen kräftigen Anschub verpasst haben. So nahm der Umsatz des Internetbuchhandels in den letzten 5 Jahren um 29,5% zu, während der Sortimentsbuchhandel vor Ort um 5,5% an Umsatz verlor.
Ja, da ändert sich was. Die Zunahme beim Internethandel entfällt hälftig auf den stationären Buchhandel vor Ort. Es ist also ein Anstieg des Onlinehandels, von dem auch die örtlichen Buchhandlungen profitieren. Denn die meisten haben inzwischen Onlineshops. Zu den beiden wichtigsten Warengruppen, sagte uns Thomas Koch:
Besonders gewachsen sind die Bereiche Belletristik und Kinder- und Jugendbuch. Die Belletristik ist im 5-Jahres-Vergleich um 17% Umsatz gewachsen, das Kinder- und Jugendbuch um 8,6%. Dort fallen sehr viele Verkäufe auch von New- und Young Adult-Titeln darunter, die derzeit sehr stark nachgefragt sind.
Soweit Thomas Koch, und Börsenvereinsgeschäftsführer vom Kleff forderte von der Bundesregierung eine Fortsetzung des Kulturpasses noch für 18-Jährige in Höhe von 200 Euro. Zudem sprach er sich für die Streichung der Mehrwertsteuer auf Bücher aus, die gegenwärtig 7% beträgt. Stark beschädigte historische Aktenbestände der von den Nazis gegründeten Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, die sollen durch ein Pilotprojekt restauriert und gesichert werden. Das Kooperationsprojekt der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, des Bundesarchivs und der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim hat die Arbeit dafür aufgenommen. Das gab die Thüringer Landesvertretung in Berlin bekannt. Die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland wurde 1939 durch die Nazis eingerichtet, stand ab September unter Kontrolle des Reichssicherheitshauptamtes bzw. der Gestapo. Der zwangsweise Zusammenschluss der jüdischen Organisation diente der Kontrolle. Ziel der historischen Zusammenarbeit sei es, die fragilen Dokumente für die Öffentlichkeit zugänglich und für die Forschung sichtbar zu machen.
Michael Köhler mit den Kulturmeldungen. Mehr zur Unterhauswahl in Großbritannien, wo die Wahllokale allerdings erst um 22 Uhr Ortszeit schließen. In den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon von Kultur heute verabschiedet sich Anja Reinhardt.